NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gontsch am Mikrofon. Herzlich willkommen zur Redezeit. Heute Abend mit einem Thema, das eigentlich alle angeht. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und Großeltern. Dem Streit um den sogenannten Digitalpakt. Deutschland befindet sich bei der Ausstattung mit WLAN, Smartboards und Tablets noch in der Kreidezeit. Sehr viele Schulen haben noch gar kein WLAN. Kinder müssen ihre Referate zu Hause am Laptop der Eltern schreiben. Und Smartphones sind an vielen Schulen noch verboten. Jugendliche müssen ihren Lehrern und Eltern manchmal erklären, wie man eigentlich Apps programmiert. Hier sollte der 5 Milliarden schwere Digitalpakt Abhilfe schaffen. Er wurde vor einigen Wochen vom Bundestag endlich freigegeben. Jetzt blockiert der Bundesrat. Die Länder wollen ihn morgen in den Vermittlungsausschuss schieben und dort soll nochmal neu verhandelt werden. Im Januar sollten eigentlich erste Gelder freigegeben werden. Jetzt wird es wohl Ostern oder sogar Sommer, bis die ersten Millionen fließen. Unser Thema deswegen heute: der Streit um den Digitalpakt. Verlieren unsere Kinder den Anschluss und werden die Schulen alleine gelassen mit der Digitalisierung? Das wollen wir heute diskutieren. Und wie immer sind Sie gefragt: Wie sieht es in der Schule Ihrer Kinder oder Enkel aus? Spielen digitale Medien dort eine Rolle? Lernen die Kinder dort, sich im Netz zurechtzufinden, vielleicht sogar Apps zu programmieren oder Fake News von seriösen Quellen zu unterscheiden? Was wünschen Sie sich? Was soll mit dem Geld aus dem Digitalpakt passieren? Und wie kann ein moderner Unterricht aussehen? Rufen Sie uns gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und hier schon mal ein paar Stimmen, die Thomas Christus in Hannover eingefangen hat.
Wenn ich mir überlege, ich bin auch ohne Tablet in der Schule groß geworden und aus mir ist was geworden.
Ich vermute, schon der Computeranschluss ist ein Problem.
Internetanschlüsse ja, aber teilweise nicht ausreichend ausgestattet sind, um halt mehrere Klassen gleichzeitig Recherchearbeit im Internet zu machen. Das fehlt an vielen Stellen einfach.
Wir haben zwar letztens neue Flachbildschirme bekommen, aber leider nicht in unserem Jahrgang, sondern nur in der 5. und 6. Klasse.
Zu Hause haben wir besseres Internet auf jeden Fall. Und in der Schule halt, wenn man am PC ist, dann reicht das Internet nicht für alle Räume immer, dann bricht das mal ab und so.
Wir sind in kirchlicher Trägerschaft, deswegen haben wir schon recht viele Smart Displays. Aber an anderen Schulen ist es ja noch nicht so. Und wenn wir erzählen, dass wir Smart Displays haben, sind die anderen immer sehr erstaunt. Ist wie ein normaler PC, nur halt ein großer Bildschirm, der halt ein Touch-Display ist. Und da kann man dann schreiben mit Stiften oder zeichnen oder Webseiten aufrufen oder Videos gucken oder alles Mögliche.
Ja, ein Smartboard hatten wir. Aber das haben wir eigentlich fast nie benutzt. Wir haben es installiert bekommen und dann hieß es, ja, wir haben etwas Neues, aber keiner wusste, wie es funktioniert. Deswegen sind wir immer zur Tafel gegangen und haben die Tafel benutzt, weil jeder weiß, Stück Kreide und eine Tafel, wie es funktioniert.
Ja, unser Thema heute, der Streit um den Digitalpakt. Verlieren unsere Kinder den Anschluss und werden die Schulen alleine gelassen? Rufen Sie uns gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Ja, Karin Prien ist bei mir im Studio. Sie ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Frau Prien, bringen Sie uns auch nochmal auf den Stand. Warum haben die Länder den Digitalpakt eigentlich gestoppt?
Ja, zunächst mal guten Abend, Frau Gontsch. Ja, gestoppt haben wir ihn ja nicht, sondern wir haben ihn zunächst mal in den letzten 2 Jahren, muss man ja schon sagen, gemeinsam mit dem Bund vorbereitet. Frau Wanka ursprünglich hatte ja vor rund 2 Jahren ins Gespräch gebracht, dass der Bund sich mit 5 Milliarden an diesen gesamtstaatlich bedeutsamen Investitionen beteiligen wollte. Die Länder haben dann in den Folgemonaten Eckpunkte zu einem solchen Digitalpakt entwickelt. Frau Wanka ist dann in der Juni-KMK-Sitzung vor 1,5 Jahren dann nicht erschienen.
Kultusministerkonferenz.
Genau, weil die Finanzierung damals nicht gesichert war. Dann haben sich ja die Koalitionsverhandlungen etwas hingezogen, bekanntermaßen. Dann hieß es, ja, der Bund will sich daran festhalten lassen. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis der Bund tatsächlich das Geld zur Verfügung gestellt hat. Das ist jetzt seit einigen Wochen der Fall. Wir haben die ganze Zeit verhandelt. Die Bund-Länder-Vereinbarung steht, ist also ein fertig ausverhandelter Vertrag. Und dann war die Auffassung des Bundes, man müsse, um das Geld zur Verfügung zu stellen, das Grundgesetz ändern. Darüber gibt es schon ein bisschen unterschiedliche Meinungen, weil wir sagen, man kann das Geld auch ohne Grundgesetzänderung zur Verfügung stellen. Aber gut, da haben die Länder gesagt, das machen wir mit. Wir ändern den Artikel 104 B und C, das, nicht B, sondern C, das ist ein wichtiger Unterschied des Grundgesetzes. Und da sollte eigentlich nur das Wörtchen finanzarm, finanzschwach gestrichen werden. Es geht ja, und das muss man sich auch nochmal klar machen, darum, nicht das Geld den Ländern zur Verfügung zu stellen, sondern den Kommunen als Schuldträger. Und da ging es darum, dass der Bund zukünftig nicht nur finanzschwachen Kommunen Geld zur Verfügung stellen können soll, sondern eben allen Kommunen. Darüber waren wir uns einig. Ja, und dann braucht man natürlich auf Bundestagsebene auch die Zustimmung noch der Opposition, Grünen und FDP. Dann hat man verhandelt. Die Grünen und FDP wollten dann ein bisschen mehr erreichen. Die wollten, dass man zukünftig nicht nur in Infrastruktur, also in Gebäude und Geräte und Leitungen investieren kann, sondern auch in Köpfe. Da wurde dann gerangelt. Und im Rahmen dieses Rangelns haben die Haushälter im Bund dann mal eben die eine Änderung des Artikels 104b auch noch da hineingemogelt. Und da heißt es nun, dass zukünftige Bund-Länder-Programme über diesen Artikel nur noch im Verhältnis 50-50 finanziert werden dürfen. Der Digitalpakt, da sollen die 90-10-Regelung, die vereinbart war in den vergangenen anderthalb Jahren, die soll da noch gelten, aber in Zukunft soll es nur noch 50-50 sein.
Und das war dann den Ländern zu teuer.
Genau, das war deshalb zu teuer, weil dann etwa ein Land wie Schleswig-Holstein sich zukünftig an solchen Bund-Länder-Vereinbarungen gar nicht mehr beteiligen könnte, weil die Mittel in dieser Höhe gar nicht zur Verfügung stehen.
Glauben Sie denn, dass der Digitalpakt jetzt trotzdem noch zustande kommt? Zu Januar wird das ja nichts mehr.
Ja, der muss zustande kommen. Also die Schulträger, die Schulen und nicht zuletzt die Schülerinnen und Eltern erwarten zu Recht, dass Bund und Länder sich da hier auch an ihre Zusagen halten. Investitionen sind ja faktisch auch aufgehalten worden bei den Schulträgern. Es gibt eine klare Erwartungshaltung und aus meiner Sicht können weder Bund noch Länder noch Kommunen es sich leisten, da nicht zu liefern.
Mhm. André Hermes, Sie sitzen im Studio in Osnabrück. Sie sind Lehrer an der Ursula-Schule in Osnabrück und Dozent für digitale Medien, unter anderem auch an der Uni Osnabrück. Wie dringend brauchen die Schulen den Digitalpakt? Was meinen Sie?
Ja, schönen guten Abend erstmal. Dieser Digitalpakt kann schon unseren Ausstattungsproblem entgegenwirken, gar keine Frage, aber er löst halt nicht alle Probleme, die an Schulen mit dem Thema verbunden sind. Es fehlt an dauerhafter Finanzierung für das Personal vor allen Dingen. Ich habe eben mit Freude gehört, dass auch Köpfe finanziert werden. Das würde ich gerne genauer erfahren, weil das ist zum einen so ein Henne-Ei-Problem, das häufig diskutiert wird. Man kann nicht einfach Technik hinsetzen. Das haben wir auch schon alles erlebt, die dann nicht angewendet wird, weil die Erfahrung nicht da ist. Und auf der anderen Seite kann man auch nicht einfach ausbilden und dann geht man halt traurig in die eigene Schule zurück, weil das dann da nicht funktioniert, weil halt keine Infrastruktur da ist. Meines Erachtens müsste also tatsächlich auch langfristig in Administration und Wartung und vor allen Dingen auch Beratung der Kollegen direkt auf kurzem Wege an den Schulen investiert werden.
Sagen Sie doch noch mal einen Satz. Wie setzen Sie in Ihren Fortbildungen oder auch an den Schulen, wie läuft Unterricht mit digitalen Medien? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt unter diesem Aspekt digitale Bildung oder digitalen Unterricht wird immer sehr Unterschiedliches verstanden. Also die einfachste Variante, die halt genannt wird, ist, dass Lehrer Technik einsetzen, was ein bisschen wenig ist, ne? Aber so fängt es häufig
an. Also der frühere Beamer und jetzt sozusagen das Smartboard, ne?
Ja, genau. Mhm. Richtig, nur in der Hand vom Lehrer halt komplett. Mhm. Und das ist sicherlich für den Lehrer sehr bequem und nett, aber bringt uns nicht wirklich voran. So, die zweite Möglichkeit ist halt, dass Schüler selber an die Geräte dürfen. Das ist deutlich besser. Aber auch da gibt es wieder zwei Varianten. Das eine ist ein sehr geplanter und sondern durchstrukturierter Unterricht, der halt im Grunde genommen ähnlich ist wie früher mit dem Lehrbuch. Das heißt, es gibt Material, das wird abgearbeitet und dann ist man irgendwann fertig und dann kriegt man das nächste. Das kann man natürlich auch in die digitale Welt machen. Das ist durchaus sehr beliebt, weil das sehr, ja, dann verliert man die Kontrolle nicht so als Lehrer. Und die dritte Variante ist halt sehr viel offener. Offen in jeder Hinsicht. Das ist mehr, ja, hat Anleihen an reformpädagogische Bestrebungen. Es ist handlungsorientiert, produkt- und projektorientierter Unterricht, der, wo dann kollaborativ
und kreativ gearbeitet wird. Also die Kinder arbeiten in Projekten an Clouds und Referaten und können da was ergänzen und sich sozusagen da gegenseitig helfen.
Ja, im hohen Maße. Und das ist halt, sehr viel förderlicher, weil es das erreicht, was wir wollen. Nämlich nicht einfach Schüler, die im Grunde genommen Dinge abarbeiten, sondern Menschen erzieht, die kreativ denken können, die kritisch denken können, die sich, die auch vernetzt lernen können und mit offenen Materialien umgehen können. Und das erreicht man halt nur mit dieser dritten Form des Unterrichts.
Wir sprechen heute Abend über den Streit um den Digitalpakt. Verlieren unsere Kinder den Anschluss? Rufen Sie uns gerne an mit Ihren Erfahrungen, mit Ihrer Meinung unter 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und Christian Filk ist der Dritte in der Runde. Er ist Professor für Medienpädagogik an der Europa-Universität in Flensburg. Herr Filk, was kann der Digitalpakt und was kann er nicht, Ihrer Ansicht nach?
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich glaube, dass wir versuchen müssen, auch wie das ja auch schon bei der Vorrednerin, bei Frau Brien und beim Vorredner Herrn Hermes auch schon angeklungen ist, differenzierter darüber reden. Der Digitalpakt, der kann einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen. Denn wir müssen ja noch mal ganz klar sagen, dass das vor allen Dingen ein Förderinstrument ist, um die digitale Infrastruktur in Schulen verbunden mit einem pädagogischen Konzept zu verbessern. Und damit ist aber nur ein Teil in den Fokus genommen. Grundsätzlich müssen wir einfach begreifen, dass unsere Gesellschaft im Allgemeinen und auch Bildung im Besonderen grundlegend verändert ist. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass wir einfach einen Laptopwagen irgendwo in die Klasse stellen, sondern es geht darum, dass Schule als solches schon verändert ist. Und wir müssen auch Bildung, Lehr-Lern-Prozesse ganzheitlicher gestalten. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns nicht nur reduziert um ein technisches Verständnis von Bildung mit und über digitalen Medien unterhalten, im Sinne von einem von instrumentellen Kompetenzen, sondern dass wir auch sehen, dass es über das Lernen über Medien geht. Das heißt, dass wir auch unsere jungen Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer, eigentlich alle Bürger, auch kompetent machen im Umgang
mit Medien.
Ganz genau.
Jetzt lese ich Ihnen gleich mal die erste Mail vor, die wir hier haben, Herr Filk. Als Pädagoge Wolf-Dieter Gesisch aus Molfsee hat uns geschrieben. Da wird jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Schulen mit neuer Technik auszustatten. Aber wäre es nicht viel wichtiger, zunächst die Grundvoraussetzungen bei den Schülern zu verbessern? Ich möchte es jetzt nicht verallgemeinern, aber die Kenntnis der vier Grundrechenarten ist bei vielen Schülern schlicht nicht vorhanden. Man hat ja einen Computer oder schauen Sie sich die Grammatik an. Über das Schriftbild, die Handschrift, schweige ich mich lieber aus. Das jetzt für die Digitalisierung vorgesehene Geld sollte lieber in die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte investiert werden. Herr Filk, was sagen Sie dazu?
Also ich glaube, man kann dem nur zustimmen, dass natürlich überall eine Lehreroffensive gefordert ist und denen ja auch in den Bundesländern auch versucht wird nachzukommen, was aber aufgrund des Mangels nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern um das Sowohl-als-auch. Denn es geht darum, dass man mit dem sinnvollen, didaktisch begründeten Einsatz von digitalen Medien eben auch die klassischen Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen unterstützen kann, dass man die auch zeitgemäß vermitteln und sich aneignen kann. Und wichtig ist auch, glaube ich, zu sehen, dass wir überall in der Gesellschaft mit digitalen Medien zu tun haben. Wir haben überall einen digitalen Wandel und eben das Arbeiten, das Lernen mit digitalen Medien ist zu einer vierten Kulturtechnik geworden. Und dem müssen wir natürlich auch einen entsprechenden Ort in Schule und Unterricht zuweisen.
Jetzt habe ich Sven Groß aus Heide in der Leitung. Herr Groß?
Ihre
Tochter hat tolle Erfahrungen mit digitalen Medien, lese ich hier.
Meine Tochter direkt noch nicht so viel. Also um es kurz zu sagen, wir sind an einer Modellschule in Schleswig-Holstein, in Heide, an der Lüttenheid, wo das halt jetzt, ich sag mal, vorrangig erprobt wird und so ein bisschen vorrangig auch ausgebaut. Und also das heißt jetzt für die Kinder, es gibt dann auch schon mal ab und zu so eine Stunde mit einem Tablet, wo wo die mal was dran machen. Es gibt jetzt mindestens zwei Klassenräume, ich meine sogar vier, die ein Smartboard haben. Mhm. Und zusätzlich soll jetzt Anfang des Jahres nochmal Geld freigestellt werden, sodass auch die anderen Klassenräume mit dem Smartboard ausgestattet werden.
Smartboard, müssen wir nochmal sagen, das ist die frühere Tafel, wo man jetzt aber Filme und Zeichnungen und was weiß ich alles auch sozusagen draufladen kann.
Mhm. Ja, also ich nutze das auch, ich bin Fahrlehrer, ich nutze das auch in der Fahrschule. Das ist im Prinzip ein Kurzdistanz-Beamer mit gleichzeitig einer Touch-Funktion integriert in einem Gerät. Die andere Variante ist der Smart Display, das heißt, es ist wie ein Fernseher, der auch eine Touch-Funktion hat, wo ich das Computerbild dann raufschieben kann. Also es ist von der Technik her genial. Und die Lehrer bei uns an der Schule, ja, das war jetzt auch öfter so, wurde so in der Elternbeiratssitzung berichtet, dass die Schüler dann doch mal dem Lehrer gezeigt haben, wie was funktioniert, weil sie nicht ganz klar mitkamen. Mhm. Aber zum einen sind sie motiviert, die Lehrer, ne? Nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer, was ich richtig toll finde. Und die hatten jetzt im Ende August eine Fortbildung in Kiel, wo dann wirklich explizit geschult wurde, wie funktioniert das System, wie bediene ich es, wie gehe ich mit Fehlern um und so weiter und so fort. Also die sind richtig begeistert und das läuft. Und toll. Das Einzige, woran es hapert, ist der Internetanschluss, weil der ist einfach zu langsam.
Also die Bildungsministerin hat erst freudig genickt und jetzt bei dem Anschluss, da gibt es noch was nachzuarbeiten.
Ja, also wir kriegen jetzt einen Telekom-Anschluss, ohne jetzt Werbung zu machen. In Heide haben wir bei der Telekom so 50.000 bis 100.000 Mbit. Wir haben über Kabel Deutschland problemlos in Heide 400.000er Leitung zur Verfügung. Schade, dass dann halt der Telekom-Anschluss genommen wurde, weil sonst wäre einfach mehr Power zur Verfügung.
Mhm. Und haben Sie sich aber bewusst für diese Schule entschieden? War Ihnen das ein Anliegen?
Es war unsere zweite Wahl. Dass das Programm denn existiert, habe ich im Rahmen der Elternvertretung dann gelernt oder erfahren. Und es begeistert mich und möchte das auch, wenn es irgendwo geht, gerne unterstützen und es läuft. Und man sieht halt einfach, dass die Lehrer auch motiviert sind, damit umzugehen. Es gibt sicherlich auch eine gegenteilige Erfahrung, aber bei uns läuft das. Bin begeistert.
Ja, vielen Dank, Herr Groß, für diese Erfahrung. Frau Prien, sieht das in allen Schulen Schleswig-Holsteins so aus? Ich habe einen Artikel, wo Sie sagen, ich glaube 77% der Schulen in Schleswig-Holstein haben zumindest in Teilen ein WLAN. Also, ist so ein bisschen, was er wohl beschrieben hat, das funktioniert noch nicht richtig, aber in berufsbildenden Schulen ist der Sprung noch größer. Also, ist das sozusagen das Vorbild für alle?
Nein, wir haben uns in Schleswig-Holstein aufgemacht, natürlich auch in Schleswig-Holstein nicht früh genug, aber wir sind mittendrin in diesem Transformationsprozess und meine Vorredner, Mitdiskutanten haben ja ganz viel Wichtiges gesagt. Der Digitalpakt ist natürlich nicht die Erlösung, sondern das ist ein Teil, der uns helfen wird, die technische Infrastruktur zu verbessern. Aber die technische Infrastruktur ist natürlich, wenn man über das Thema digitale Schule spricht, nur ein kleiner Teil. Das ist notwendige, aber natürlich nicht hinreichende Bedingung. Ganz zentral ist die Lehrerfortbildung, die Lehrerausbildung, also das heißt die erste Phase und die zweite Phase der Lehrerbildung und die dritte Phase. Darum kümmern wir uns sehr intensiv, ist ja eben erwähnt worden. Wir hatten tatsächlich in Kiel eine große Auftaktveranstaltung zu unserer Fortbildungsoffensive. Da sind 3.500 Lehrer aus Schleswig-Holstein gewesen, die in 250 Workshops sich mit dem Thema digitale Medien im Fachunterricht beschäftigt haben. Das ist der Schwerpunkt unserer Lehrerfortbildung in den nächsten 2 Jahren. Dafür werden wir erhebliches zusätzliches Personal zur Verfügung stellen. Und entscheidend ist, glaube ich, das, was auch schon gesagt worden ist durch Herrn Professor Fick, es geht darum, eine andere Art des Miteinanderkommunizierens, eine andere Art des Unterrichts am Ende zu ermöglichen, was, glaube ich, nicht viel nutzt, ist, wenn wir die Tablets nutzen, um sie sozusagen als bessere Bücher quasi im analogen Unterricht zu verwenden. Das kann nicht das Ziel sein, das bringt, glaube ich, nicht viel. Insofern haben wir uns auf den Weg gemacht, aber wir sind natürlich an allen möglichen Fronten gleichzeitig unterwegs. Und eine Bemerkung wäre mir noch wichtig, der erste Anrufer hat natürlich völlig recht. Wir müssen die basalen Kompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen, die müssen wir gleichzeitig auch sehr viel intensiver und besser vermitteln. Aber auch daran, auf diesen Weg haben wir uns gemacht. Und letzte Bemerkung, Lehrer, ja, wir haben allein in Schleswig-Holstein im Haushaltsjahr 2018 400 zusätzliche Lehrer eingestellt auf regulären Planstellen und 500 Stellen nicht abgebaut, die eigentlich nach der Planung der Vorgängerregierung hätten abgebaut werden müssen. Also daran sehen Sie, wir arbeiten an allen Fronten gleichzeitig. Es könnte auch nach meinem Geschmack immer noch schneller gehen, aber immerhin haben wir jetzt 77% der Schulen am WLAN und davon sind 51,3% am schnellen WLAN. Und wir arbeiten weiter.
André Hermes, was der Hörer eben erzählt hat von dieser Tablet-Schule, inwieweit sind die Lehrer, wenn sie aus dem Referendariat kommen, an eine Schule so fit, dass sie digital arbeiten können? Was meinen Sie?
Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also diese Vorstellung von Digital Native gibt es so nicht. Das gilt auch für ein Referendare. Das ist eine Wertvorstellung, die dahinter steckt und die ist sehr unterschiedlich. Das heißt, ich kann auch durch mein Studium, mein Referendariat durchgehen, ohne jemals irgendwie einen Computer benutzt zu haben. Das geht in vielen Fällen. Das ist nicht immer so. Manche kommen sehr, sehr kompetent dort an in Schulen, tatsächlich. Und ich sehe das auch in meinen Seminaren ähnlich. Also wenn ich Lernstudierende da sitzen habe, da gibt es halt welche, die digital arbeiten, also gänzlich, die auch ihre sämtliche Vortragsnotizen entsprechend digital machen und vernetzt arbeiten. Und andere sitzen da ganz klassisch mit Block und Stift. Also das kann man nicht einheitlich sagen.
Christian Filk, wir hatten heute im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, an der Hochschule, und das hat mich total erstaunt, gibt es gar keine, oder nur an wenigen Hochschulen gibt es wirklich den Pflichtbereich digitale Medien. Also es gibt immer noch tatsächlich Lehramtsstudierende, die in ihrer ganzen Studienzeit mit digitalen Medien überhaupt nichts zu tun haben. Kann das sein?
Also das ist richtig. Über viele Jahre war es wirklich eher ein Alleinstellungsmerkmal, wenn eine Universität digitale Bildung oder Medien und Bildung als ein Pflichtmodul in der ersten Phase des Lehramtsstudiums angeboten hat. Also mit der Konsequenz, dass dann jeder Student und jede Studentin, die auf Lehramt studiert, zumindest einmal während des Studiums damit konfrontiert wird. Aber das war lange Zeit die Ausnahme und es ist nach wie vor auch noch so, dass dies nicht überall gewährleistet ist. An vielen Hochschulen ist es ein Wahlpflichtbereich oder es ist in irgendeiner Form vielleicht auch unter einem anderen Titel auch zu wählen. Aber man kann noch sehr erfolgreich sich an den digitalen Medien, an der digitalen Auseinandersetzung mit Lehren und Lernen vorbeimogeln. Und deswegen ist es auch so wichtig, was Frau Brien auch schon angedeutet hat, dass wir auch eine durchgängige Auseinandersetzung haben, also dass wir versuchen, in der ersten Phase der Lehrerbildung an den Hochschulen, in der zweiten Phase im Vorbereitungsdienst, im Referendariat und dann auch später im aktiven Schuldienst uns mit diesem Thema auseinandersetzen und versuchen, alle Möglichkeiten auch zu nutzen, um gerade auch über die Persönlichkeitsbildung eine veränderte Haltung zu diesen Anforderungen und Herausforderungen zu unterstützen, zu motivieren. Aber manchmal ist es auch nur durch eine Form von Konfrontation möglich.
Ja, Waldemar Riedel hat uns eine Mail geschrieben. Das können Sie auch gerne noch machen unter ndr.de/redezeit oder uns noch anrufen unter 08000441777. Und da heißt es, guten Tag, ich finde, die Schulen müssen digital werden, aber nicht von der ersten Klasse an. Erst ab circa 7. oder 8. Klasse sollten Schüler Laptops bekommen und bis dahin wie üblich mit Bücher und Kreide. Jetzt haben wir ja eben von der Modellschule gehört, dass es auch für jüngere Kinder geht. André Hermes, was ist Ihre Meinung? Sind digitale Medien in der Grundschule sinnvoll?
Das kommt sicherlich auf den auf den Umfang an. Also besonders wirkungsvoll ist Lernen, finde ich, wenn es variabel geschieht. Und da spielen die digitalen Medien halt auch eine Rolle. Mhm. Und die kann man da schon einsetzen. Da kann man tolle Sachen mitmachen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen? Was macht man in der Grundschule damit?
In der Grundschule bin ich natürlich nicht der Experte. Ich bin an einem Gymnasium. Aber in den fünften Klassen zum Beispiel kann man durchaus so Filme machen zum Beispiel. Also Filme sind ja mit dem Smartphone relativ einfach zu erstellen. Und wenn man dann eine Art Schiebefilm macht, wo man halt einzelne Aspekte reinschiebt und wieder rausschiebt und Dinge dann derweil erklärt, da kann man da schon ganz gute Sachen mitmachen. Oder Modelle, die dann erklärt werden von Schülern oder wie auch immer. Das sind relativ einfache Sachen durchaus.
Christian Filk, was meinen Sie? Ab welchem Alter?
Also ich finde, dass wir uns ganz früh darauf einlassen müssen. Und es geht nicht um das Was, sondern es geht um das Wie. Also ich finde, dass das eben aufklärerisch, kritisch und ethisch veranlagend geschieht. Und es gilt immer das Primat des Pädagogischen. Das heißt, wenn ich entsprechende Medien einsetze in einem Lehr-Lern-Prozess, folgt dies immer einer pädagogisch oder didaktischen Grundidee. Das heißt, dass ich Medien einsetze, um eine Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand zu intensivieren und auch besser zu unterstützen. Um vielleicht zu zeigen, wie unterschiedlich man das auch in der Praxis sieht, ist, wenn wir den Blick mal zu unseren dänischen Nachbarn wenden. Da gibt es auch Entwicklungen, die ich kritisch finde. Da findet zum Teil Erstlesen und Erstschreiben komplett über die Tastatur und über den Rechner statt. In Dänemark haben die Schülerinnen und Schüler sehr früh schon einen eigenen persönlichen Rechner, ein Touchpad, was auch gut ist, aber es wird dann komplett über und am Rechner gelernt, sodass eine händische Ausprägung, Ausgestaltung der Schreibschrift nicht mehr stattfindet und damit also auch die notwendige Feinmotorik nicht ausgebildet wird und es somit auch nicht zu einer ganzheitlichen synaptischen Vernetzung im Gehirn kommt. Also das wäre dann, also würde ich sagen, auch dann ein Fehlweg, den auch die Grundschule gehen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber dann viele gute Möglichkeiten, auch eben das Spielerische, das Entdeckende, das Individuelle Lernen mit digitalen Medien zu unterstützen.
Karin Prehn, Sie sind Bildungsministerin Schleswig-Holstein. Was sagen Sie aus der politischen Perspektive?
Es tut mir leid jetzt für die Sendung, aber ich kann Herrn Professor Filk und Herrn Ermes dann nur vollumfänglich zustimmen. Das Digitale ist sozusagen Teil eines pädagogischen Instrumentenkastens und auch dieser kann und muss in der Grundschule schon Anwendung finden. Das heißt aber mitnichten, dass Schülerinnen und Schüler nicht zunächst mal eine gute Handschrift erlernen sollten, sondern das müssen sie. Aber das ändert nichts daran, dass es sehr sinnvolle Wege gibt, auch in der dritten und vierten Klasse schon Medienerziehung zu machen, dass es auch gut ist, erstes Heranführen an Medienkompetenz zu vermitteln, das Recherchieren im Internet, der Umgang auch mit Anwendungssoftware, mit Lernsoftware im Übrigen. All diese Dinge kann man in der Grundschule schon sehr gut machen, ohne dass man darauf verzichten müsste, basale Fähigkeiten zu vermitteln. Und ich denke, wir werden in Zukunft auch mit Blick auf künstliche Intelligenz noch sehr viel mehr machen können. Ich erhoffe mir, dass wir in den nächsten Jahren auch etwa das Lesen lernen, das auf individueller Basis unterstützen können mit adaptiver Lernsoftware. Da wird sehr viel möglich werden. Aber es ist eben nie ein Entweder-Oder. Und es geht nicht darum, das eine abzuschaffen, sondern es geht darum, sinnvoll zu ergänzen. Und im Übrigen, das will ich auch noch sagen, auch das spielerische Heranführen an das Programmieren scheint mir in der Grundschule sinnvoll zu sein.
Marion Röwer aus Hannover ist jetzt in der Leitung. Guten Abend, Frau Röwer.
Ja, guten Abend. Ja, sie hat gerade was gesagt, und zwar das spielerische Heranführen. Das Spielerische ist überhaupt sehr wichtig, wenn man Computer lernen will, auch für die Erwachsenen. Ich habe in den 80er Jahren in München bei Gericht und so bei Firmen die Leute ausgebildet, im Computer, da gab es damals das Word, das war neu. Und dann sind die immer zu Seminaren geschickt worden, ein, zwei Tage, kamen wieder mit einem dicken Kopf, wussten überhaupt nichts, weil sie auch so viel Fremdworte da gelernt haben. Und im Alltag fehlte das denn, das tatsächliche Wissen, dass man das anwenden kann. Und da bin ich dann gekommen und habe mich zu denen gesetzt am Arbeitsplatz. Und dann haben wir gemeinsam geguckt, was brauche ich und wie mache ich das. Mhm. Und es ist sehr gut angekommen.
Ja, das danke für diese Einschätzung.
Ich finde halt, das ist auch gerade für Lehrer auch und für Schüler natürlich selbstverständlich auch wichtig. Mhm. Und vor allen Dingen auch nicht dieses, dieses, was man von früher her kennt, das Schulische. Also ich habe hier mal in der Schule den Computerraum gesehen, also da wäre ich gleich wieder rausgerannt, ne, als Schüler.
Gut, Frau Röwer, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. André Hermes, Sie sagen ja, bei der Fortbildung ist es auch total wichtig, sozusagen die Menschen da abzuholen, wo sie sind.
Ja. Ich bin begeistert von dieser Erkenntnis der Frau, wie hieß sie?
Frau Röwer. Röwer. Mhm.
Die gleiche Erfahrung mache ich im Grunde genommen auch. Also wenn man Unterricht zeitgemäß entwickeln will, geht das nur über die Anpassung von Wertvorstellungen. Das haben wir eben auch schon mal gehört von Herrn Vögt, da stimme ich zu. Und das ist im Grunde genommen nur möglich durch intensive Beziehungsarbeit. Und das kann man nicht erreichen durch einmalige Veranstaltungen. So schön die sicherlich in Kiel auch war, ich finde die wichtig und die sollten beibehalten werden und immer mehr, gar keine Frage. Aber wir brauchen einen Medienberater an jeder einzelnen Schule, damit im Grunde genommen das, was da an Wissen und an Können angehäuft wurde, das heißt, nicht sofort wieder verpufft im Unterricht, wenn dann mal was nicht klappt. Und wenn es nur der Anschluss ist oder die Frage, ja, darf ich das jetzt überhaupt so dann da hochladen? Was hat denn das für urheberrechtliche Konsequenzen? Und gibt es da nicht Alternativen für Material, das ich nutzen darf? Mhm. Frei lizenziertes Material, da kennen sich die Lehrer in der Regel auch nicht gut mit aus. Und deshalb brauchen wir so einen Medienberater. Und das ist auch wieder einer dieser Personalposten, der mitfinanziert werden muss.
Frank Schlünzen aus Gronshagen hat was geschrieben, das geht ein bisschen in die Richtung, Herr Hermes, die Sie eben gesagt haben, haltet die Computer und Smartphones so lange wie möglich weg von den Kindern. Für Allgemeinbildung, Lesen und Schreiben reicht Overhead-Projekte aus. Und seine Begründung ist, wer kümmert sich um das ganze Chaos, wenn die PC kaputt sind und dann fangen die Kinder nur an, darum zu spielen. Also das ist ja mit digitalem Medienunterricht eben nicht gemeint, Computerspiele und Chaos sozusagen. Jetzt habe ich Adalbert Schormann aus Bad Iburg in der Leitung. Guten Abend, Herr Schormann.
Ja, schönen guten Abend auch der Ministerin. Ich habe 86 schon einen Computerkurs gemacht, um daran maschinell Werkstücke herzustellen. Das Ding kostete damals mit Zeichenplottern 60.000
Euro. Die waren auch noch deutlich größer, ne?
Ja. Aber wenn ich nur das Roulette, den Kessel zeichnete und will die Schraffur holen und bin dann nicht mit fertig geworden, brauchte ich also, bis das dann wieder bis zu meiner Fertigstellung, nur das Aufgeladen dauerte eine Viertelstunde. Also insofern hat sich da viel getan. Aber ich bin nicht generell gegen diese Benutzung. Sie sprechen jetzt Medien. Unter Medien wird heute natürlich alles verstanden.
Die ja, Zeitung,
bei Fernsehen und so weiter.
Wir meinen ja Tablets, Smartboards, ja, sowas dann, alles an den also, Schulen, ne? Ja, kleinere Geräte.
Also, das sind auf Deutsch gesagt Rechner mit Zubehör, nicht?
Naja, ja. Wenn Sie das so nennen,
ja
genau.
In Deutschland, nicht?
Ja, gut.
Und die Deutschen haben es ja auch erfunden, nicht? Der Herr Suse, ne? So. Wenn ich aber jetzt einen Abendkurs gemacht habe, auch in Mathematik, und dann muss ich dann einen Rechner kaufen, der ist am Computer als an den Bildschirm anzuschließen, der kostet 230 Euro. Dann kann ich, das Handbuch ist DIN A5 halbe, aber 3,5 Zentimeter dick. Wenn ich das jetzt durcharbeite, dann sitze ich da mindestens ein halbes Jahr dran. Aber wenn ich nur eine Sache nachher, nämlich Winkelfunktion ausrechne, da hatte ich früher
den Gaußschen-Logarithmus habe. Heute werden die Zahlen, die Werte eingegeben, wenn ich das Gerät beherrsche, und dann spuckt mir das Ding das aus.
Mhm. Okay, so. Herr Schaumann, vielen Dank. Das ist ein tolles Beispiel. Ich gebe das gleich mal weiter an Christian Filk. Er ist Professor für Medienpädagogik in der Europa-Universität in Flensburg, an der Europa-Universität. Herr Filk, machen wir zu viel Gedöns, sage ich jetzt mal, um die digitale Bildung, wenn es denn auch einfacher gehen könnte, wie Herr Schaumann berichtet?
Also ich glaube nicht. Also ich glaube, es sind ganz viele, die daran arbeiten, die sich bemühen. Aber ich glaube, häufig herrscht doch noch ein eher reduziertes Verständnis vor. Also dass ich wirklich nur ein technisches Verständnis habe, dass ich ein instrumentelles, also diese Bedienung dieser Medien im Kopf habe und dass das letztendlich mein Handeln mehr oder minder bestimmt. Ich glaube, wir müssen sehen, dass das ist auch schon häufig angesprochen werde, unsere schulischen Einrichtung, unsere Bildungseinrichtung, das gilt für Schule, das gilt aber auch für Universität, die in vielerlei Hinsicht noch viel strukturkonservativer ist als Schule. Das sind Einrichtungen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Und wenn man es mal plakativ versucht zuzuspitzen, könnte man sagen, also mit den Mitteln des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die der Industrialisierung mal gedient haben, kann man den Anforderungen und Herausforderungen in einer vernetzten, wissensgestützten Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht Rechnung tragen. Und dann müssen wir also auch dieser veränderten Welt auch in den Bildungsinstitutionen Rechnung tragen. Mhm. Und dann, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir ganzheitlicher mit dem umgehen, was Medien ausmachen. Wenn ich da drei Aussagen kurz machen darf.
Oh, das klingt nach einem Halbvortrag. Nee, ich habe ganz viele E-Mails, Herr Filk. Wir lassen es erstmal so. Ich grüße jetzt erstmal alle Schülerinnen und Schüler, die uns zuhören. Ganz besonders Greta Meyer aus Nienburg, die offenbar mit ihren Freundinnen oder Klassenkameraden die Redezeit hören. Herzliche Grüße nach Nienburg in die Lange Straße. Und sie schreibt, wir haben einen WLAN, Laptops, einen Computerraum und Aktivboards in fast allen Klassenräumen, die auch im Unterricht genutzt werden. Man muss dazu sagen, dass es sich um eine Schule mit vielen Auszeichnungen handelt, die ebenfalls unterstützt wird. Wir sind in der 6. Klasse. Greta, finde ich super, dass du uns gemeldet hast und das scheint ja viel Spaß zu machen. Und dann habe ich noch Arndt Müller aus Schwerin und er schreibt, ich finde es schlimm, dass bei all den Themen, die unsere Schulen umtreiben und bei denen sie dringend Hilfe benötigen, erst das Thema Digitales kommen muss, damit eine Grundgesetzänderung vorgenommen wird. Es gibt Schulen, da regnet es rein. Es gibt Schulen, die haben desaströse Toilettenanlagen. Es gibt Schulen, die haben keine Sportanlage. Es gibt sehr viele Schulen mit mieser Schulverpflegung. Und ausgerechnet beim Thema digitale Ausstattung der Schulen macht der Bund Milliarden locker. Was ist das denn? Ja, Frau Prien, als Bildungsministerin, zwar jetzt nicht von Mecklenburg-Vorpommern, aber von Schleswig-Holstein, vergessen wir über die Milliarden für digitale Medien den desaströsen Zustand mancher Schulen? Was meinen Sie?
Naja, es ist das, was ich vorhin auch schon versucht habe zu beschreiben. Wir müssen an verschiedenen Aufgaben intensiv arbeiten. Und der Bund hat ja in den letzten 3 Jahren auch über das sogenannte Kommunalinvestitionsfördergesetz 2x 3,5 Milliarden zur Sanierung der Schulen den Kommunen als Schulträger zur Verfügung gestellt. Daran sieht man auch das, was immer behauptet wird, der Bund würde im Bildungsbereich nicht investieren. Das stimmt natürlich so nicht. Also wir haben in Gebäude eine ganze Menge investiert. Jetzt ist das Thema Digitales aufgerufen und ansonsten investieren die Länder ja parallel auch in all diese Bereiche. Und es ist kein Entweder-Oder, sondern wir müssen an allen Baustellen intensiv arbeiten. Aber richtig ist, dass natürlich auch im Bereich der schulischen Infrastruktur, also das heißt im Bereich der Gebäude, über viele Jahre zu wenig investiert worden ist. Da haben wir viel Nachholbedarf.
Mhm. Unser Thema heute, der Streit um den Digitalpakt. Verlieren unsere Kinder den Anschluss? 08000441777. Sie können gerne noch anrufen und Bastian Friedrichs aus Hannover hat das getan. Guten Abend, Herr Friedrichs.
Ja, guten Abend. Ich stehe dem Digitalpakt auch kritisch gegenüber. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber gut, so viel wird es dann doch nicht. Also ein kleines Beispiel. Also ich denke schon, dass das vielleicht gut gemeint ist, aber das wurde ja, meiste wurde ja schon angesprochen. Die Technik wird wahrscheinlich angelegt werden und dann die Köpfe werden wahrscheinlich nicht mehr bezahlt werden können. Das heißt, wir brauchen dringend Personal und Lehrer, die sich damit auskennen, die die nötige Medienkompetenz vermitteln können. Mhm. Also es ist ja ein Paradox. Also die Schüler müssen in vielen Schulen auch zurecht, in Bayern, in ganz Frankreich oder auch in vielen Schulen, ihr Handy abgeben vor der Schule. So, und dann gehen sie jetzt rein und dann dank des Digitalpacks können sie dann an den Laptops rumfummeln. Das verstehe ich nicht so ganz. Also zum Beispiel Australien hat letztes Jahr wieder für 2,4 Milliarden Dollar die Laptops abgeschafft in den Schulen, weil die Schüler damit alles Mögliche gemacht haben, aber halt zu wenig gelernt. Also meine Kritik bezieht sich darin, dass im Vorfeld viel erzählt wird, was man damit vermitteln kann an die Schüler, die eh schon eine große Kompetenz haben im technischen Umgang mit den Medien, viel, viel weniger im Umgang, also im kritischen Umgang. Also wenn ich ein 12-Jähriger ein Smartphone in die Hand bekommt mit Internet und darüber verfügen kann, da sträuben sich mir die Haare und das machen ja alle. Ne? Man darf ja den Anschluss nicht verlieren, aber ich schicke doch auch nicht einen 12-Jährigen ins Kriegsgebiet, wo er Enthauptungen sehen kann. Aktuelles Thema, Enthauptungsvideo war heute groß in den Medien. Unter Schülern, unter 12-, 13-jährigen Schülern kursierte es oder die ganzen Pornoseiten und alles. Also ich habe alles. Ich habe die ganze Welt im Internet und das gebe ich mein Kind. Also wir kriegen ja schon 10- und 8-Jährige und ich gebe einem Kind das Internet in die Hand, das Smartphone, und es hat die ganze Welt. Das kann es doch gar nicht verarbeiten.
Okay, denn, Herr Friedrich, also vielen Dank. Die Leitung Sachen, zu Ihnen ist ganz schlecht. Ich gehe mal schnell weiter zu Frieda Schnell in Lübeck. Guten Abend, Herr Schnell.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, Sie wollten uns auch noch Ihre Erfahrung mitteilen.
Ganz recht, ja. Ich hatte damals, als die Computertechnik besonders für die Jugend, also mit dem Commodore zum Beispiel, begann.
Oh ja, der Commodore 84. Eins der beliebtesten Weihnachtsgeschenke.
Ja, 64, ne?
Doch, 64, genau.
Ja.
Stimmt.
Dann habe ich sehr
Fangfrage.
Bekommen. Ich selber hatte dann aber nicht den Commodore ausgesucht, sondern von Sharp einen Taschencomputer. Der hatte also eine ganze Menge wissenschaftliche Funktionen auch. Und hatte also in den 70er Jahren damit begonnen. Und mein Sohn, den habe ich dann also erstmal unterwiesen, angefangen zu unterweisen in der Programmiersprache Basic. Für die der Computer also prädestiniert war.
Mhm.
Und später, ich glaube Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, hatte ich meinem Sohn dann einen Atari-Computer geschenkt. Ich glaube, der Atari 1024 hieß er, glaube ich.
Herr Schnell, was wollten Sie uns erzählen?
Wollte ich erzählen, ich habe den meinem Sohn geschenkt und er hat sich dann selbst mit seinen Klassenkameraden in die Programmiersprache C eingeklinkt, die mir persönlich also völlig fremd war.
Naja, schön. Ja.
Und der hat sich also sehr erfolgreich und auf dieser Basis hat er sich dann später, also als er dann sein Abitur hatte, sein Studium Informatik finanziert.
Ja, vielen Dank für diesen Bericht, Herr Schnell. Ich gehe noch mal weiter. Wir haben jetzt jede Menge Hörer in der Leitung an Carola Steinhof aus Hagen. Frau Steinhof.
Ja, Carola Steinhof. Guten Tag,
Frau. Guten Abend.
John, hallo. Mein Beitrag, ich habe so ein bisschen verfolgt, ist, glaube ich, in diesem Rahmen dieser Digitalisierung sollten wir nicht zu sehr nur auf Anwendung von Computern gehen, sondern dahin, was wollen wir denn mit den Kindern? Wir wollen vorbereiten auf die Arbeitswelt von morgen. Und die Arbeitswelt von morgen hat Jobs, die wir heute zum Teil noch gar nicht kennen. Das heißt, es sind Fähigkeiten, die wir entwickeln müssen, wo wir gar nicht das wirklich Faktische heute wissen. Wir wissen aber, dass Problemlösungsmöglichkeiten, Denken, Kreativität, logisches Denken erforderlich ist. Das ist das, weshalb wir ja auch über lange Jahre schon das Thema MINT im Unterricht stärken, beziehungsweise das Thema
naturwissenschaftliche Berufe und so weiter. Ne?
Genau, MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mhm. Und in der Grundschule ist das Ganze im Thema Sachunterricht verbunden. Und was ich ausgesprochen positiv fand, war vorhin die Aussage von Frau Prien, dass es eben auch schon Anwendungsprogramme gibt, die genau das unterstützen. Weil zum Beispiel Lego Education hat wirklich Lernkontinuums, die von eigentlich schon im Kindergarten anfangen bis hin zu Grundschule und weiterführende Schule, wo quasi mit Legosteinen hat jeder schon mal gebaut, auch wir als Kind, aber wo man dieses haptische Bauen mit den Legosteinen verbindet mit Lernen, mit unseren Lehrplänen. Das heißt, mit einer Hypothesenentwicklung, mit diesem bausteinbasierten erstmal bauen und dann programmieren, also das ist dann ein bausteinbasiertes Programmieren, also quasi eine Vorstufe von dem textbasierten und dann auch eine Möglichkeit hat der Erkennung und Reflexion, so nach dem Motto, was habe ich denn hier jetzt gerade gelernt? Und da kann ich dann eben auch, vorhin war ein Hörer, der über Zirkelberechnung was auch immer sprach,
in den 80ern.
Wo ich sagte, genau da haben wir aber das Thema, dass wir mit Spaß und haptischem Erleben quasi in die Programmierung kommen und nicht nur irgendwelche Zahlen eingeben und da kommt ein Ergebnis raus, sondern die Kinder haben tatsächlich begriffen, die Kinder und Jugendlichen, so nach dem Motto, warum entsteht denn sowas? Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass solche Dinge auf dem Markt auch schon vorhanden sind und da gibt es auch entsprechende Fortbildungen für Lehrkräfte. Und wir haben gerade jetzt auch, also im QSH gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, diese Veranstaltung für Lehrer eben auch abzurufen.
Sind Sie selber Lehrerin oder was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
Ich bin Trainerin für Lehrer. Und insofern, ich habe früher auch schon in der Erwachsenenbildung und bin ganz ursprünglich mal Wirtschaftsinformatikerin, aber insofern auch meine Arbeitswelt hat sich irgendwie immer wieder weiterentwickelt. Und insofern ist das, glaube ich, ganz wichtig, auch in der Diskussion zu berücksichtigen.
Ja, Frau Steinhoff, vielen Dank. Wenn Sie sagen, wir trainieren sozusagen heute schon auf eine Zukunft, die wir ja noch gar nicht kennen. Was meinen Sie, wo die Digitalisierung hilft in der Zukunft? Was für Qualitäten oder Merkmale da auch gefördert werden können im Unterricht?
Also ich denke, was tatsächlich wichtig ist, ist, wie gehe ich eigentlich an Probleme ran? Wie löse ich Probleme? Wie kann ich im Team kreativ sein? Wie kann ich logisches Denken, Fehlerfindung und. Also wie eher den Weg zu einem Ergebnis, als wie das Ergebnis selbst.
Ja, ja, verstehe ich. Vielen
das
Dank.
Das ist, glaube ich, das, was wir gut unterstützen können. Und da können die digitalen Medien unwahrscheinlich helfen.
Ja, vielen Dank, Frau Steinhoff. Ich möchte gerne noch einen Aspekt anbringen. Wir haben viel über spielerischen Angang durch digitale Medien und so weiter gesprochen. Von vielen Hörern und Hörern wurde ja auch so ein bisschen der kritische Umgang mit Medien angemahnt. Christian Filk, wo im Unterricht sozusagen lernt man das schon, diesen kritischen Umgang mit Fake News, mit Algorithmen? Ich weiß, dass Nordrhein-Westfalen jetzt so eine Medienkompetenz Richtlinie da verabschiedet hat, ab 2021 sollen da alle Schulen das auch in den Unterricht integrieren. Ist das auch woanders schon vorgesehen?
Also auch in Schleswig-Holstein gibt es jetzt auch eine entsprechende Fachanforderung, Medienkompetenz für die Sekundarstufe 1 und 2, also dass in jedem Fach, unabhängig von Schulstufe und Schulart, also Medienkompetenzen vermittelt werden. Und das in einem sehr grundsätzlichen Verständnis, dass eigentlich jedes Fach dazu in besonderer Weise beitragen kann. Aber ich glaube, auch da ist wichtig, mit welcher persönlichen und welcher institutionellen Haltung wir das machen. Also deswegen fand ich jetzt auch eben in dieser Reihenfolge die Beiträge von Herrn Friedrichs, Herrn Schnell und Frau Steinhoff sehr spannend, weil da zeigt sich ja auch der soziokulturelle und der soziotechnische Wandel dem wir seit den 80er Jahren auch unterliegen. Und das entwickelt sich immer schneller. Wenn wir schauen, was die Berufsbildungsforschung sagt, ja, für die Generationen, die jetzt in der Schule sind, ja, die vielleicht in 5 Jahren in die Universität gehen, die werden sich selber von ihrem Berufsbild her 5 bis 6 Mal neu erfinden müssen, weil die Berufe, für die sie vielleicht mal akademisch oder praktisch ausgebildet wurden, gar nicht mehr gibt.
Ich unterbreche Sie mal eben, Herr Filk, jetzt haben wir jemanden für die Schüler in der Berufsausbildung, Mats Köter aus Hamburg, vielleicht kann der sich gerade mal einschalten und uns erzählen, was er zu der Debatte sagt. Guten Abend. Ja. Darf ich
Guten Abend.
Du sagen? Nein. Sie?
Doch, gerne.
Doch, ja. Wie alt sind Sie denn?
Ich bin 20 Jahre alt.
Ah, ne, ja, dann sage ich natürlich Sie. Gut. Ich habe hier stehen einen Schüler in der Berufsausbildung. Ich wusste nicht so recht, wie alt Sie sind. Erzählen Sie mal.
Genau, also ich befinde mich zurzeit in der Berufsausbildung und was ich dabei Debatte einfach beitragen möchte, ist, dass ich, bis ich zur 10. Klasse an der Realschule war, habe ich einfach gar nicht den Computerumgang einfach gelernt und wusste auch nur gewisse Grundlagen, einfach nur, wie man in Word ein bisschen was schreibt und vielleicht die Schriftgröße verändert. Aber in der Schule haben wir dort einfach weiter nichts gelernt. Und als ich dann an die Fachoberschule kam, 11., 12. Klasse, habe ich auch zum ersten Mal gesehen, wofür man überhaupt Excel verwendet. Und jetzt in der Ausbildung ist es so, dass ich an einer MINT-freundlichen Schule bin und hier lerne ich wirklich, wie ist der Computer aufgebaut, wie funktioniert er, wie gehe ich damit richtig um und wo kann ich zu Word, Excel, PowerPoint verwenden und welche Funktionen gibt es da überall drin. Und in der Schule, das finde ich einfach sehr schade, dass es diesen Umgang, dass man einfach lernt, wie diese Programme, so grundlegende Programme einfach eben nicht unterrichtet wird, wie sie funktionieren.
Was für einen Beruf wollen Sie denn erlernen?
Biologisch-technischer Assistent.
Und braucht man da auch Digitalisierung? Wahrscheinlich, ne? Ganz viel Computer.
Ja, genau. Also deswegen habe ich mich auch eben für diese Schule in Hamburg entschieden, weil sie halt eben dafür werben, dass wir halt eben so ein ECDL-Zertifikat machen, wo wir halt gewisse Grundlagen halt eben beherrschen in EDV, in Word und Excel, und das ist halt eben für den Beruf sehr wichtig, dass wir halt eben diesen Umgang damit lernen, später im Labor auch. Und das hat einfach in der Schule, das fehlt da einfach. Wenn ich das jetzt mitbekomme über die Debatte, klar, in der Grundschule muss es nicht sein, dass man schon anfängt, dort Computer und Laptops einzuführen, aber spätestens in der weiterführenden Schule, 7., 8. Klasse, soll irgendwo dieser Umgang, finde ich, auch dazu, einfach, dass die Schüler da auch einen gewissen Umgang mit lernen.
Ja.
Und das nicht immer nur außerhalb der Schule stattfinden soll und die Schule sich immer dem so entschließt. Das ist ja wie, dass dort Handys immer in Schulen verboten sind und sich dieser Digitalisierung einfach verschließen.
Ja, vielen Dank, Max Köter, für diesen Einwurf. Ich habe Antje Nordhaus aus Ratzeburg noch in der Leitung. Frau Nordhaus, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte Sie gerne noch dran nehmen. Guten Abend.
Guten Abend, ja, vielen Dank. Ich habe das gerade schon gesehen, dass es schon so spät ist. Ich wollte nur noch mal ganz kurz einwerfen. Es wurde ja jetzt auch noch mal eine Menge diskutiert. Ich habe auch erst bei der Hälfte der Sendung eingeschaltet.
Macht nichts.
Dass ich finde, wir haben uns gerade am Wochenende darüber unterhalten. Ich bin junge Mutter, mein Sohn ist irgendwie ein knappes Jahr alt und ich hatte nach diesem Wochenende wirklich Angst, mein Kind in die Schule zu schicken, weil ich dachte, oh mein Gott, es wird nur noch vor dem Tablet sitzen und nie wieder irgendjemanden angucken. Reiner Frontalunterricht ist meines Erachtens wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung, aber gerade im Zeitalter der Integration ist es besonders wichtig, meines Erachtens die Kinder abzuholen und quasi zu sagen, hier bin ich, hier ist der Lehrer, konzentriere dich auf mich und wir machen das jetzt so. Okay, ich, der Schüler, konzentriere mich auf die Tafel, Whiteboard oder was auch immer, kann auch gerne digitales Medium sein und arbeite meine Sachen ab und konzentriere mich.
Also ein Plädoyer.
Genau, und hänge nicht den ganzen Tag vorm Tablet gucke nur auf mein Tablet, gucke nicht mehr in Bücher, sondern mache das, was ich in meinem Alltag auch mache, nämlich den ganzen Tag nur auf mein Display gucken.
Gut.
Ich finde es wichtig, ganz kurz Abschluss für mich, ganz wichtig, was der junge Mann gerade zuvor gesagt hat, dass auf die digitalen Medien und gerade den Umgang mit diesen Programmen geschult wird, auch im jungen Alter schon, aber halt eben alles zu seiner Zeit.
Alles zu seiner Zeit. Gut, vielen Dank, Frau Nordhaus.
Gerne.
Das war unsere Redezeit, unser Thema, der Streit um den Digitalpakt. Verlieren unsere Kinder den Anschluss? Und Christian Filk ist Professor an der Europa-Universität in Flensburg. Sagen Sie noch einen ganzen Halbsatz. Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Rolle des Lehrers, der Lehrerin verändern?
Also ich glaube, dass wir eine Veränderung haben, dass Lehrer ein Stück weit besser individuell unterstützen können im Unterricht, wenn man auch Medien zum individuellen Lernen einsetzt, je nach seinem Niveau und sich der Lehrer, die Lehrerin dann auch persönlich um die Schülerinnen und Schüler kümmert, die es gerade in dieser Situation am Lehrstoff brauchen.
Also auch Chancen und nicht nur Gefahren.
Ganz genau.
Ja, mit dabei auch Karin Prien, sie ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und André Hermes ist Lehrer an einer Schule in Osnabrück und macht jede Menge Fortbildung zum Thema digitale Bildung. Mein Name ist Verena Gonsch und ich habe noch was anzusagen. Morgen Abend hier wie immer Logo, unser Wissenschaftsmagazin mit dem Schwerpunktthema Tiere des Jahres 2019. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.